Ja, ich wünsche euch auch nochmal einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich habe auch eine leichte Erkältung. Wer von euch ist leicht erkältet? Ja, doch einige, ne? Ihr könnt das mitempfinden. Ja, wir sind im Johannesevangelium. Immer noch. Wir sind ja noch am Anfang des Johannesevangeliums. Wir haben das Kapitel 1 ja schon betrachtet. Wir sind Kapitel 2 das letzte Mal gewesen. Da haben wir das erste Zeichen, dass Jesus tat, in Kana gelesen. Wir sind jetzt so im Johannesevangelium, in dem Abschnitt, wo sich Jesus offenbart, wo er aus dem Zimmermannsleben, aus der Stille sozusagen, aus der Zurückgezogenheit in die Öffentlichkeit tritt. Und das erste Zeichen war in Kana. Das war ein kleines Dorf, ein Kuhkaff, wenn man so will. Relativ überschaubar der Kreis der Leute, die dabei waren. Aber jetzt, so langsam, tritt Jesus immer mehr ins Rampenlicht und offenbart immer mehr seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Größe, wer er ist. Und das Ziel des Johannesevangeliums ist ja welches? Warum hat Johannes das Evangelium geschrieben?
Damit wir aufgrund der Zeichen glauben, dass Jesus der Christus ist.
Ja, aufgrund der Zeichen, das ist schon... Das ist vielleicht nur das Stichwort, da kommen wir heute noch ein bisschen hin. Ist das wirklich so? Einmal haben wir, was ist der zentrale Vers? Johannes 20, Vers 31. Ich habe euch ja Mut gemacht, den Vers auswendig zu lernen. Das ist gut für die Gehirnzellen. Bibelverse auswendig zu lernen, ist eine tolle Sache. Diese aber sind geschrieben. Ne? Was, damit ihr erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass wir Vertrauen, Glauben in ihm, Leben hab in ihm. Darum ist das Johannesevangelium geschrieben, damit wir einmal Jesus erkennen, wer er ist, der Sohn Gottes, Gott von Ewigkeit, Mensch geworden, kam auf diese Welt, lebte unter uns, offenbarte uns Gott selbst, dem Vater. Und aus dieser Tatsache heraus soll etwas entstehen in uns, nämlich Glauben. Und Glaube ist natürlich auch ein Geschenk. Wir wissen aus Epheser 2, dass wir Glauben nicht produzieren können. Das ist etwas, was Gott schenkt. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen und uns damit beschäftigen, werden wir erkennen, dass dieser Jesus anders war wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Und es gibt niemanden vergleichbar wie er. Und dass, wenn wir das erkennen und unser Vertrauen in ihn setzen, dann bekommen wir Leben. Das heißt im Klartext, im Umkehrschluss, ein Mensch, der ohne Jesus unterwegs ist, der hat kein Leben. Ja, und die Bibel schreibt das mit einem Begriff, der ist tot in seinen Sünden. Er lebt getrennt von Gott und damit lebt er zwar, aber nicht das Leben, was Gott eigentlich geplant hat. Er geht am Ziel vorbei und Sünde heißt eigentlich, dass die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Sünde heißt Zielverfehlung, das Ziel verfehlt. Und auch in diesem Zustand waren wir alle, die wir hier sitzen. Und es ist jeder Mensch, der hier auf dieser Welt je gelebt hat und je leben wird. Er läuft am Ziel vorbei, wenn er nicht diesen Jesus kennenlernt. Und das ist das Anliegen des Johannes-Evangeliums speziell. Denn Jesus im Kapitel 1 wird uns vorgestellt als das Wort, das von Ewigkeit her war, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit von des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, das ist das Ziel des Johannesevangeliums und das ist wichtig. Und wenn ihr mit Menschen ins Gespräch kommt und sie vielleicht ablehnend sind oder so, macht ihnen Mut, gebt ihnen das Johannesevangelium. Das gibt es auch in so einem kleinen Heftchen. Gebt es mit, sagt einfach, lest es mal selber. Setzt euch mit auseinander. Und das Johannesevangelium hat schon so vielen Menschen geholfen, wie auch der Römerbrief übrigens, zum Glauben und zu kommen, indem sie einfach das Wort Gottes lesen. Das Wort Gottes hat Kraft. Es ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt. Und selbst wenn wir nicht weiterkommen, Gottes Wort ist viel kräftiger und ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und wir sind jetzt in Kapitel 2 und wir wollen heute lesen den Text aus Kapitel 2, Johannes, ab Vers 13 und wir lesen bis zum Ende, bis Vers 25. Es gibt einen Vorteil, wenn man so kontinuierlich durch ein Buch arbeitet. Man muss sich nicht jedes Mal, wenn man wieder dran ist, zur Predigt Gedanken machen, was ist der nächste Text, was hat Gott am Herzen etc. PP. Das ist manchmal für uns Prediger so der schwierigste Akt, zu beten: Herr, was liegt dir am Herzen? Ich glaube nun, dass das Johannesevangelium auch in der Gänze oder in der Fülle, in der Breite mal richtig systematisch durchgearbeitet werden sollte, weil es so voller Wahrheiten ist, so voller Herrlichkeit ist. Und deswegen lohnt es sich, da durchzugehen. Der Nachteil ist manchmal, dass man auf Texte stößt, die einem vielleicht eher schwierig vorkommen oder die man eigentlich lieber gerne umgehen würde. Aber wir wollen uns mit diesem Text auseinandersetzen. Er ist sehr bekannt. Und wir haben ja eben das Lied gesungen, Ich bin gern in deinem Haus. Und ich glaube, vielleicht hat das die Lena auch schon so irgendwie in Anspielung auf den Text mit hineingenommen, das Lied. Aber wir wollen jetzt den Text erstmal lesen. Also, Johannes Kapitel 2, Abvers 13. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Das ist unser Text, den wir heute betrachten wollen. Und ihr habt ja in euren Bibeln wahrscheinlich auch so Überschriften, die sind nicht inspiriert, die wurden nachträglich dazugefügt, um das Ganze ein bisschen zu erklären. Bei mir steht als Überschrift die erste Tempelreinigung. Warum die erste? Gab es mehrere? Nun, viele Theologen glauben, dass es so ist. Nämlich dieses Ereignis hier fand am Anfang seines Dienstes statt. Also sprich, relativ kurz nach der Hochzeit zu Kana ging Jesus nach Jerusalem, weil es Passa war. Und das findet statt am Anfang seines Dienstes. Deswegen hat man das die erste Tempelreinigung genannt. In Matthäus, Markus und Lukas finden wir auch eine Tempelreinigung, aber die findet am Ende seines Dienstes statt. Also da war er schon 3 Jahre unterwegs. Also haben wir hier ein Ereignis, das eher am Anfang gesetzt wird und deswegen nicht vergleichbar unbedingt, obwohl es ähnlich gelagert ist und auch ähnliche Aussagen hat, ist es aber doch ein eigenständiges Ereignis, was am Anfang seines Dienstes stattgefunden hat. Und wir wollen jetzt in dieses Ereignis mal hineinsteigen, und ich habe es wieder in 3 Phasen eingeteilt, weil es wichtig ist, auch wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns ein bisschen mit der Geschichte Israels beschäftigen. Das hilft uns besser zu verstehen, warum Jesus so reagierte, warum gewisse Abläufe stattfanden und so weiter und so weiter. Also ich möchte die erste Phase eigentlich uns mit hineinnehmen, so in das Ereignis selbst. Was geschieht da eigentlich, der geschichtliche Teil? Der zweite Teil wird sein, mehr, dass wir uns 2 wesentliche Fragen stellen, die mir, als ich den Text vor einer Woche angefangen habe zu lesen, irgendwie wichtig geworden sind oder wo ich selber Fragen hatte. Und ich versuche ja dann auch Antworten zu finden. Das gelingt mir nicht immer, aber ich hoffe, das, was ich erkennen darf, dass das irgendwie euch auch hilft und mir hoffentlich auch hilft. Also 2 Fragen. Wir wollen uns dann inhaltlich mit dem Text beschäftigen. Und das dritte ist natürlich immer ein ganz wichtiger Teil, nämlich was hat der Text uns heute Morgen hier zu sagen? Was möchte Gott mir ganz persönlich sagen durch den Text, den wir heute gelesen haben? Das sind die 3 Phasen. Die erste Phase, wir wollen uns mit dem geschichtlichen Teil beschäftigen hier. Es heißt hier in Vers 13, und das Passa der Juden war nahe. Was war das Passafest? Worum ging es im Passafest? In Englisch heißt das Wort Passover, also vorbeigehen. Vielleicht ist das so eine Eselsbrücke. Ja, also das Passafest ist das wichtigste Fest der Juden gewesen. Ja, ein ganz großes Ereignis und es soll an was erinnern. Diese Feste haben immer auch eine innerliche Bedeutung gehabt. Die haben also nicht nur gefeiert, weil die gerne feiern, sondern das hatte auch einen Grund. Errettung und Auszug aus Ägypten. Ja, die 10. Plage. Mit dem Blut an den Pfosten. Ein Lamm oder ein Tier wurde geopfert, das Blut wurde an die Pfosten. Und als der Engel, der Todesengel, das Blut sah, ging er vorüber. Und dann damit verbunden der Auszug aus Ägypten. Ein ganz wichtiges Ereignis in der Geschichte Israels, nämlich dass sie nach 400 Jahren der Sklaverei aus Ägypten ausgezogen sind. Und wohin geführt worden sind? Wo gingen sie hin von Ägypten? In das verheißene Land. Das, was Gott ihnen versprochen hatte. Da sollten sie hin. Dass das dann ein bisschen schwierig wurde und mit auf Umwegen stattgefunden hat, aber schlussendlich unter Josua und Kaleb sind sie dann ins verheißene Land eingezogen. Das ist so der Rahmen. Und dieses Ereignis ist ein Großereignis gewesen in Israel. Und da kamen nicht nur die Juden und die religiösen Juden aus dem näheren Umfeld, sondern die kamen von überall her. Man sagt, dass zu der Zeit ca. 200.000 Menschen in Jerusalem lebten. Aber zu diesem Fest konnte es die Stadt anschwillen bis zu 1 Million. Das heißt, die kamen von überall aus dem Römischen Reich, die kamen von überall her und wollten dieses Fest feiern, weil das ihnen wichtig war. Und was war zu diesem Fest notwendig, dass man das feiern konnte? Man musste opfern, man musste Tiere opfern. Ja, als Gedenken, als ein Symbol sozusagen, dass damals in Ägypten eben Tiere geschlachtet worden ist und das Blut an die Pfosten gestrichen worden ist und so weiter und so weiter. Jetzt war es natürlich für die Leute, die dicht dran waren am Tempel oder die in Jerusalem lebten, relativ einfach. Die haben sich ein Tier gekauft und sind dann zum Tempel gegangen. Aber was war mit denen, die aus Griechenland kamen oder aus dem Römischen Reich? Da war die Fahrt schon alleine recht anstrengend. Das war ja nicht mal eben so ein kurzer Spaziergang, sondern die konnten sich auch nicht im Flieger setzen, sondern die mussten oft zu Fuß oder mit dem Schiff nach Jerusalem kommen. Aber dann auch einen Esel mitnehmen oder ein Tier oder ein Lamm oder ein Rind oder ja, das wäre noch umso schwieriger geworden. Und so ist es so gewesen, die sind dann einfach ohne Tier angereist. Und das Zweite, was jetzt hier auch in unserem Text mit hineinspielt, ist, dass sie oft mit der falschen Währung ins Land kamen. Ne, wenn du, welches Land ist denn jetzt? Ja, Schweiz zum Beispiel. Ne? Wenn du in die Schweiz fährst und willst mit Euro bezahlen, dann gucken die dich komisch an. Warum? Weil die Schweiz hat Franken. Die haben ihre eigene Währung. Das heißt, wenn ich da mit meinen Euro ankomme, dann sagen die, lächeln die, das ist ganz nett. Aber das musst du erst mal wechseln. Ja, und so war das damals auch. Die Leute brachten ihre eigene Währung mit. Und das heißt, wenn sie dann was kaufen wollten, mussten sie erst mal wechseln, ihr Geld wechseln. Ja, und das haben die eben auch hier in unserer Begebenheit, lesen wir von den Wechslern, aber wir lesen auch von Verkäufern, die Tiere verkaufen. Und um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, das haben die Leute damals in Jerusalem zu einem Geschäft gemacht. Die haben bis zu 10% oder 15% obendrauf geschlagen. Das heißt, die haben richtig gut Kohle gemacht. Das war ein richtig lukratives Geschäft. Ja, die haben billig Tiere gekauft und haben sie dann für 10-20% teurer wieder verkauft. Und dann lass mal so 400.000-500.000 Leute kommen, da machst du richtig Geld. Und das war die Situation. Das war das Ereignis, in dem Jesus jetzt zum Tempel kommt nach Jerusalem, um das Passa zu feiern. Wie jeder religiöse Jude ab 12. Lebensjahr es einmal jährlich tat. Das ist der geschichtliche Teil. Ja, also wir können uns vorstellen, da war richtig viel Bewegung im Tempel und um den Tempel herum. Viele, bis zu 10.000 Menschen waren da auf dem Platz oder im Vorhof des Tempels oder im Tempel. Und alle waren sie beschäftigt mit Geld tauschen, Tiere kaufen und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt Jesus mitten hinein. Und jetzt kommen wir in den inhaltlichen Teil. Und die zwei Fragen, die ihm mir wichtig waren in diesem Text. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat Jesus so heftig reagiert auf diese Situation? Denn wir lesen eigentlich, wenn wir so das Leben Jesu betrachten, meistens, dass er Barmherzigkeit übte. Ja? Er sah die Stadt und weinte oder er schaute und wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Also eigentlich sehen wir, wenn Jesus mit Menschen in Kontakt trat, dass er der Barmherzige war, dass er auf der Suche war, dass er retten wollte, dass er helfen wollte. Aber hier in dieser Situation ist eine ziemlich heftige Reaktion. Ja, sie hatten Not, genau, einmal das, aber Jesus ging auf Menschen zu, sehen wir auch im Johannesevangelium, da kommen wir noch hin, dass er Menschen begegnet, dass er sie sah in ihrer Not und er begegnet ihnen in ihrer Not. Also es ist eine Wechselbeziehung gewesen. Aber hier sehen wir, Jesus reagiert unheimlich heftig eigentlich. Und das ist für uns vielleicht eher befremdend, dass er plötzlich hineingibt, eine Geißel nimmt, also Stricke nimmt, sie zusammenbickt und er jagt die Leute raus mit einem Strick. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Ich weiß nicht, ob das auch dein Bild von Jesus ist in deinem Kopf. Du hast vielleicht im Kopf so das Bild von Jesus, den Barmherzigen, den Liebevollen, den Gnädigen. Und dann plötzlich kommt er mit einer Geißel und jagt die Leute raus, wirft die Tische um. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat er so heftig reagiert? Warum hat ihn das so bewegt? Das ist die erste Frage und es gibt Antworten in dem Text. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, als er das tat, heißt es in Vers 18, da antworteten die Juden, sprachen zu ihm, und übrigens, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, wenn Johannes Evangelium von den Juden redet, meint er immer die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die religiösen Juden, nicht das normale Volk so, sondern immer eine gewisse Gruppe von Leuten, nämlich die, die das Volk sozusagen, oder die das Repräsentanten waren für das Volk vor Gott, ja, also die so ein Bindeglied waren, wie die Pharisäer, Schriftgelehrten, Sanhedrin, das waren so dieser 70er-Rat von religiösen Führern sozusagen. Ne? Und wenn Johannes die Juden sagt, dann meint er damit nicht die normalen, das normale Volk, sondern immer das religiöse Volk der Juden. Und da heißt es nämlich, und die zweite Frage, darauf wollte ich hinaus, da antworten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen tust du uns, dass du dies tun darfst? Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum antwortet Jesus auf die Frage so anders, wie wir es vielleicht erwartet hätten? Denn er sagt dann, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Sie fordern ein Zeichen und er sagt, brecht diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und sie haben es nicht verstanden. Das sehen wir aus der Reaktion. Sie sagen, 46 Jahre hat der Tempel gebraucht und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen? Warum hat Jesus nicht einfach ein Zeichen getan? Ja? Ein Wunder vor ihren Augen und die wären alle überzeugt gewesen. Das wäre doch die Möglichkeit gewesen, Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende zu sagen, ich bin der Sohn Gottes. Ich habe die Macht. Ich habe das Recht, im Haus meines Vaters das zu tun, was richtig ist. Aber er tut es nicht. Und die Frage ist, warum? Es gibt Gründe. Und die finden wir auch, die Antworten finden wir auch im Text, glücklicherweise. Wir müssen nicht selber überlegen und drauf kommen, sondern die stehen im Text. Warum sich Jesus diese Antwort gewählt hat und nicht eine andere. Und diese zwei Fragen wollen wir uns jetzt näher betrachten. Ich hoffe, ihr seid noch mit mir. Es ist warm hier, ich weiß. Ihr seid müde vielleicht. Ja? Schaut mit hinein, denkt mit, arbeitet mit. Und ab und zu frage ich ja auch mal, damit wir dranbleiben. Also, wir wollen die erste Frage versuchen zu beantworten. Warum hat Jesus so heftig reagiert in dieser Situation? Die Antwort liegt sicherlich klar vor Augen. In Vers 16b sagt Jesus Folgendes. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Was steckt da alles drin? Das Haus meines Vaters. Was repräsentierte das, der Tempel damals? Was war das für ein Ort? Was sollte das für ein Ort sein, der Tempel? Der Anbetung. der Gemeinschaft, des Teilens, der Freude, der Begegnungen mit Gott, aber auch mit Menschen. So sollte der Tempel oder repräsentierte der Tempel, war der Ort, wo man Gott begegnet. Ja, die Leute haben da was anderes draus gemacht. Im Psalm 27, Vers 4 kam mir der Vers in den Sinn, da beschreibt David sehr schön eigentlich die Beziehung, die das Volk eigentlich zu diesem Tempel, zu der Gegenwart Gottes haben sollte, warum sie in den Tempel gingen. Im Psalm 27, Vers 4 möchte ich mal lesen, um uns so ein bisschen mit hineinzunehmen, auch warum Jesus so heftig reagiert. Psalm 27, Vers 4, da bittet David: Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn. Mein ganzes Leben lang. Um was zu tun, nicht nur im Haus Gottes zu sein, sondern, da geht es weiter, um die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen und zu suchen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Das drückt sehr gut aus, warum der Tempel existierte, warum, was der Tempel symbolisierte. Es sollte ein Ort sein, wo man die Lieblichkeiten des Herrn sieht, aber auch um ihn zu suchen, nämlich Gott selbst. Und das drückt es sehr gut aus. Und ich denke, das macht jetzt umso deutlicher, wenn wir die Reaktion, die Jesus an den Tag legt, sehen, dass genau das nicht mehr stattfand. Der Tempel wurde zu einem Kaufhaus, zu einem religiösen Geschäft. Man benutzte den Tempel, um seine eigene Gier nach Geld und Macht und was auch immer zu befriedigen. Und genau dafür war er nicht gedacht, sondern er war dafür gedacht, Gott zu begegnen, ihn zu suchen, seine Lieblichkeiten zu sehen. Das erregte den Zorn Jesu. Aber ich denke, es hat auch einen zweiten Aspekt. Es gibt immer verschiedene Schichten, sage ich mal, in den Aussagen, die Jesus macht. Es hat immer mehrere Bedeutungen. Und ich glaube auch hier in dieser Aussage, auch in dem, was die Jünger dann sagen, sie sagen im Vers 17, seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Wir sehen aber auch immer, wenn wir das Leben des Herrn Jesus betrachten, dass immer auch ein prophetischer Aspekt dahinter steckt. Jesus hat alle Prophetien des Alten Testaments erfüllt. Ja? Und da gibt es eine ganze Menge im Alten Testament. Fängt schon an mit der Geburtsstätte. Wir haben ja schon darüber nachgedacht, was Gott alles tun musste, damit Jesus in Bethlehem geboren wird und nicht in Nazareth. Er musste eine Volkszählung inszenieren, die vorher noch nie stattgefunden hat. Also Gott hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sein Wort sich erfüllt in Bezug auf das Kommen des Herrn Jesus. Und hier ist ein Zitat aus Psalm 69, Vers 10. Was die Jünger, als Jesus so heftig reagierte, die waren sicherlich auch überrascht. Oh, das haben wir noch nie gesehen von dir. Du bist doch immer so lieblich und so fein und so feinfühlig. Und jetzt plötzlich hier. Und da haben die gedacht, oh, da steht doch was im Psalm. Da war mich der Psalm, nur hintergrundmäßig, David floh da vor dem Volk, weil er Eifer hatte für Gott und er wurde verfolgt, er wurde bedrängt und er floh. Und dieses Zitat ist ein Zitat, was hier auf Jesus angewandt wird und später in Römer 15 auch die Schmähungen, die mich trafen, sind auf dich gefallen, das benutzt dann Paulus. Also es hat auch einen prophetischen Aspekt, dass Jesus das auch erfüllte. Aber das, glaube ich, ist hier nicht das Entscheidende. Aber etwas, was ich glaube, was hier in dieser Aussage, mit dieser heftigen Reaktion, die Jesus an den Tag legt, in Bezug auf dass die Juden aus dem Haus Gottes ein Kaufhaus machten, hat noch eine tiefere Bedeutung, glaube ich, die es gilt zu entdecken. Und ich glaube, das finden wir im Neuen Testament überall, immer wieder spiegelt das durch. Gerade in Bezug auf den Umgang, den Jesus hatte mit den Pharisäern. Denn was war das Problem der Pharisäer oder was war das Problem in dieser Situation? Sie benutzten Religion als Deckmantel für die Gier nach Geld. Sie benutzten Religion, um ihre eigenen sündhaften Triebe zu befriedigen. Und das regte Jesus immens auf. Wisst ihr, in der Offenbarung heißt es, die Gemeinde in Laodicea, ja, Jesus tadelt diese Gemeinden, diese 7-Cent-Schreiben. Da gibt es 2, die nicht getadelt werden, aber die anderen 5 werden alle getadelt. Aber bei Laodicea ist die Aussage besonders heftig. Weil er mich sagt, ach, dass du weder kalt noch warm wärst, aber weil du lau bist, will ich dich aus meinem Mund speien. Warum so heftig? Jesus sagt, ach, dass du doch wenigstens kalt wärst oder warm. Damit kann ich umgehen. Aber Mittelweg gehen, damit kann Jesus gar nichts anfangen. Und ich glaube, das steckt hier in unserem Text auch mit drin. Weil das fand im Tempel statt. Es war unter religiösen Deckmantel. Und die Leute haben daraus ein Geschäft gemacht. Ich habe mal ein Jahr in Amerika, aber ich will jetzt nicht auf Amerika, ich hoffe, ist keiner hier beleidigt, wenn ich Amerika jetzt als Beispiel nehme, aber ich war ein Jahr in Amerika und was man da alles erlebt in Bezug auf Geld und Macht in der Gemeinde, wie Menschen, die sogenannte Propheten sind, das missbrauchen, den Namen Gottes missbrauchen, um Geld zu machen, die leben in Villen und was weiß ich, haben eigene Privatjets und. Es ist der Wahnsinn. Aber wenn wir jetzt mal in unsere aktuelle Situation, nehmen wir mal, ich hoffe, ich komme niemandem zu nahe, aber die katholische Kirche nehmen. Was da jetzt zurzeit stattfindet. Was ist das für eine Tragödie? Im Namen Gottes, Repräsentanten, ne, für Gott, leben als Mönche oder im Kloster und dann missbrauchen sie Kinder. Was denkt Gott wohl darüber? Ich denke, wenn Jesus hier wäre, der würde richtig da reinhauen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, es hat auch eine ganz persönliche Komponente. Ich glaube, der Text will auch uns etwas sagen. Weil wir alle stehen genauso in der Gefahr. Nicht, dass wir jetzt das machen, was katholische Kirche macht, oder dass wir nach Geld hungern oder so, aber in uns drin steckt alle so ein kleiner Pharisäer. Ja? Da kommen wir aber im Anwendungsteil hin. Aber ich möchte das nicht zu weit wegschieben und sagen, naja, das betrifft uns ja nicht. Nein, der Text hat auch uns was zu sagen. Auch mir. Und wo ich mich selber prüfen muss, wo gehe ich schon Mittelwege, wo mache ich Kompromisse in meinem Leben, etc., etc. Das sind so Dinge, die hier durchspiegeln. Aber Jesus ist deswegen so heftig, weil sie die Religion benutzen, um ihre eigenen Triebe und eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Sünde zu leben. Und das regt Jesus richtig auf. Da geht er richtig ans Leder. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was am meisten durchschimmert so in diesem ganzen Kontext. Ich will euch mal noch eine andere Textstelle geben, wo ich könnte so viele Textstellen geben, die das widerspiegeln. Aber ich nehme nur mal eine. Ihr könnt das mal selber nachgucken. In Lukas 16, Vers 13 und 14. Lukas 16, Vers 13 und 14. Da geht es auch um den Mammon. Da können wir alles andere auch einsetzen. Es muss jetzt nicht um den Geld sein und materielle Dinge, aber es können auch andere Dinge sein in unserem Leben. Da sagt Jesus, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen oder dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da haben wir das gleiche Thema. Es geht nicht. Es passt nicht zusammen. Und dann sagt Jesus etwas ganz Erstaunliches. Oder die Reaktion, sagen wir mal besser, der Pharisäer, die hörten das mich zu. Die hörten das zu. Da sagten die, da heißt es in Vers 14, das alles hörten aber auch die Pharisäer. Und jetzt kommt die Reaktion. Oder die Aussage, die geldgierig waren und sie verspotteten ihn. Merken wir was? Jesus spricht sie an, er spricht das Problem an und deckt etwas auf. Und was machen sie? Sie verspotten ihn. In 1. Timotheus 6, Vers 10, um vielleicht das nochmal abzuschließen, sagt auch Paulus etwas in Bezug auf den Umgang mit Geld. Da heißt es hier im Vers 10, in 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgehört. Wir sprechen hier über Gläubige, wir sprechen hier von Christen. Ja? Wir sprechen hier nicht von Leuten, die irgendwie so in der Welt leben. Er spricht hier zur Gemeinde. Und er sagt, und etliche sind vom Glauben abgehört und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und wisst ihr was? Da steckt in uns allen drin. Wir wollen nicht die Steine werfen auf die Pharisäer und auf andere Menschen. Wir wollen gucken, was sagt uns das? Oder wo warnt er sie? Und es heißt hier übrigens nicht, dass das Geld an sich böse ist, sondern, was steht hier? Der Umgang bzw. die Geldgier, mehr haben zu wollen, noch mehr machen, noch mehr haben, um sich mehr leisten zu können oder wie auch immer. Und es sagt, das ist einer der Wurzeln alles Bösen. Also die Bibel hat eine ganze Menge darüber zu sagen. Und wir sehen hier in unserem Beispiel im Tempel, dass die Leute aus religiösem Hintergrund ein gutes Geschäft machen und sich richtig eine goldene Nase verdient haben. Und Jesus blickt da mitten hindurch. Puh. Ihn können wir nicht betrügen. Er sieht alles. Und er sah auch die Situation. Und deswegen hat Jesus so heftig reagiert und hat sie rausgeworfen aus dem Hause Gottes, weil sie nicht Gott damit dienten, sondern sich selbst. Ich hoffe, das hat uns ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ja, warum hat Jesus so heftig reagiert? Und ich habe euch ein paar Gründe genannt und ich denke, es gibt sicherlich noch mehr. Aber wir wollen es dabei belassen. Denn wir kommen nachher nochmal zurück, ein bisschen in der persönlichen Anwendung. Wir wollen uns jetzt der zweiten Frage beschäftigen. Warum antwortete Jesus auf die Frage der Autorität? Mit welcher Autorität? Warum er das machen durfte? Er kam einfach einer von vielen, äußerlich, unscheinbar. Keiner kannte ihn so wirklich. Ja? Unter so vielen Menschen. Er nimmt plötzlich eine Geisel und jagt die Leute raus. Und das wirft natürlich Fragen auf, ist doch klar. Und ich denke, die war berechtigt, die Frage von den Juden. Wer gibt dir das Recht, sowas zu tun? Wenn jetzt hier einer reinkommt als Gast und sagt, hier, mach mal Platz, ich bin jetzt dran. Was würden wir dann sagen? Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Oder? Würden wir sagen, komm her, ich mach Platz, du bist dran, Nächste. Hallo, seid ihr noch da? Okay. Ihr seid also so tiefen Gedanken verwoben. Nein, wir würden sagen, der ist Gast. Du hast hier nicht das Recht, einfach reinzukommen. Aber Jesus war in seinem Haus, in dem Vatershaus. Er war der Sohn. Er hatte das Recht. Das wussten sie natürlich nicht. Aber sie stellen eine berechtigte Frage. Was für ein Zeichen tust du? Und sie wollten ein Zeichen sehen. Sie wollten ein Machtbeweis, dass er das Recht hat, das zu tun, was er tut. Und das wirft einige Fragen auf jetzt. Denn Jesus antwortet, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufbauen. Die Frage ist natürlich, warum hat Jesus so eine Antwort gegeben? Oder erste Frage eigentlich war die Reaktion, die die religiösen Juden mit dieser Frage nach dem Zeichen, war das richtig, war das gut, war das eine gute Reaktion? Was würdet ihr sagen? War das in Ordnung? Ist das eine gute Reaktion gewesen, die die Pharisäer da an den Tag legen, als Jesus die Leute aus dem Tempel jagt? Was denkt ihr? Menschlich vielleicht verständlich? Okay, ich frage euch mal. Hände mal sehen hier. Wer ist dafür, dass sie richtig reagiert haben in dieser Situation, als Jesus sozusagen das tut und sie mit dieser Frage nach der Autorität. War das richtig oder war es falsch? Wer ist für richtig? Okay, wer ist für falsch? Warum? Warum war es nicht gut? Ich bin mich auch der Meinung, es war keine gute Reaktion. Weil überlegt mal, die Pharisäer haben das alles gesehen. Die haben auch ihr Geschäft damit gemacht. Und sie fordern jetzt von Jesus einen Beweis dafür, dass er das machen darf. Obwohl er eigentlich genau seinen Finger in die Wunde gelegt hat. Und wisst ihr was, das ist so typisch. Das sehen wir überall im Neuen Testament, überall auch im Alten Testament. Wenn immer Gott einen Menschen angesprochen hat auf ein Problem, was er hat, was haben die meistens gemacht? Sie haben gesagt, oh ja, du hast recht, ich tue Buße, ich beuge mich, ich bekenne meine Schuld, jawohl. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Wisst ihr noch, was David getan hat als König? Und dann schickt Gott einen Mann zu ihm, wie hieß der? Und er erzählt ihm eine Geschichte, welche? Er erzählt von einem Hirten, der ein Lämmer hat. Ja? Und nur ein Lamm hat, besser gesagt. Und der König nimmt dieses eine und opfert das, obwohl er selber so viele hat. Und was sagt dann David zu ihm? Dieser schlimme Mann. Und übt gewaltig Gericht über diesen Mann. Und was sagt dann Nathan zu ihm? Du bist der Mann. Ups. Merken wir was? In Johannes 4 kommt Jesus in Berührung mit einer Frau, die eine dunkle Vergangenheit hat. Und er kommt immer dichter an ihr Problem. Bis hin, dass sie sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und dann sagt Jesus hier, ja, das stimmt, du hast keinen Mann. Und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Du hast 5 Männer gehabt, aber den du jetzt hast, den... Und was sagt ihr als nächstes? Die Juden sagen, wir beten hier an. Und ihr sagt, du betet da an. Ist das nicht ein bisschen komisch? Sie weicht aus. Sie wird religiös. Anstatt zu sagen, Mensch, woher weißt du das alles? Ja, du hast recht. Fängt sie eine religiöse Diskussion an. Wisst ihr, das ist so typisch von uns Menschen, auch von uns Christen. Wenn Gott seinen Finger drauflegt, dann fangen wir an zu rationalisieren, zu diskutieren, zu fragen, die Dinge etwas abzumildern. Wir werden religiös. Und genau das, und deswegen glaube ich, dass die Reaktion, die Juden, was hätten die Juden denn machen können? Die hätten sagen können, jawohl, das ist eigentlich richtig, was du sagst. Ohne zu wissen, ob er jetzt der Sohn Gottes ist oder nicht. Aber was er gesagt hat, war komplett, und wie er gehandelt hat, war komplett richtig. Warum? Weil mein Haus soll heilig sein. Kein Kaufhaus. Und die hätten sagen können, Mensch, du hast recht, das ist hier, was wir hier machen, ist ein Kaufhaus. Wir machen hier Geschäfte. Wir verdienen hier eine Stange Geld. Das ist aber nicht der Sinn des Tempels. Hätten sie sagen können, oder nicht? Haben sie aber nicht. Haben sie nicht. Sie fordern ein Zeichen, ein Beweis. Und damit machen sie sich eigentlich selber schuldig. Damit offenbaren sie eigentlich, dass sie ein Problem haben. Nur sie sind nicht bereit, es zuzugeben. Das war ihr Problem. Und das finden wir immer wieder auch. Matthäus 12. Nehmen wir mal 2 Textstellen raus, die das nochmal untermauern. Matthäus 12, Vers 38 bis 42 lese ich mal vor. Da antworten, Matthäus 12, 38, da antworten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Haben wir das schon mal gehört? Ja. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses. Schaut mal, wie Jesus darauf reagiert, auf diese Frage. Gib uns ein Zeichen. Aus welcher Macht machst du das? Er hat einen bösen Geist ausgetrieben kurz vorher. Eigentlich etwas Gutes getan. Ja? Und die sagen, aus welcher Macht machst du das? Warum machst du das? Sie bezichtigen sogar, dass er den Beelzebub mit einem benutzt. Den Dämon, dass er mit dem Dämon andere Dämonen austreibt. Und so weiter und so weiter. Und dann die Krönung, gib uns noch ein Zeichen. Er hat doch gerade einen Dämon ausgetrieben. Und er hat viele andere Zeichen getan. Sie fordern wieder ein Zeichen. Und er sagt... Folgendes, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrechisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und es ist interessant, er weist wieder auf seinen Tod hin, was wir nachher gleich noch sehen werden. Aber es wird ihm kein Zeichen geben, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und jetzt hört mal dazu, was Jesus jetzt über die religiösen Leute des damaligen Volkes Israel sagt. Er sagt, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Er vergleicht eine heidnische Nation, Ninive, Babylon, dass die ins Gericht mit denen gehen, die jetzt hier meinen, sie haben eine große Beziehung mit Gott. Und sie sind das Volk Gottes, das auserwählte Volk. Das ist eine Aussage, die wie ein Hammer auf die eingeschlagen hat.
Da heißt es, die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es vor, denn sie täten Buße. Und das ist das, was Jesus eigentlich wollte. Ja, er wollte, dass sie sich beugen, dass sie zugeben, ja, ich habe ein Problem, wir haben ein Problem. Aber sie taten es nicht und sie versuchten es mit Religiosität wegzutuschen und zu vertuschen. Und da heißt es hier, geht's weiter, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin und siehe, hier ist einer größer als Jona. Also die haben die Botschaft von Jona gehört, die sehr kurz war übrigens, der hat sich nicht viel Mühe gegeben. Tut Buße, ansonsten gibt's Gericht. Das war alles, was er gesagt hat. Und die Leute haben Buße getan. Vom König bis zum letzten Knecht. Und Gott hat das Gericht vorübergehen lassen. Das war eine heidnische Nation. Die kannten Gott nicht. Und hier spricht er zu dem Volk Gottes, dem auserwählten Volk Gottes. Und da sagt er weiter, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Also, gleiche Situation, gleiche Herausforderung, die das Volk, die Religiösen an Jesus stellten. Gib uns ein Zeichen, damit wir sehen, ob du das wirklich die Autorität hast. Ich nehme noch mal einen Text aus Matthäus 23, Vers 25. Wo er das Problem sozusagen richtig offen ausspricht. Und da sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers der Schüssel reinigt, innenbändig, aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Das war ihr Problem. Jesus schaute mittendurch, durch die ganze Religiosität, durch die Fassade. Er sah mitten ins Herz und sagt, das ist euer Problem. Das ist, ja, macht den äußeren Becher sauber, aber innen ist er voller Raub, voller Schmutz. Das war das Problem. Das hat Jesus mächtig aufgeregt. Damit kann er gar nicht umgehen. Und das sah er in dem Volk der religiösen Juden. Und ich glaube, das sieht er manchmal auch bei uns, oder nicht? Ganz ehrlich. Und manchmal sind wir genauso. Wir versuchen, uns rauszureden. Wir versuchen, uns schön zu reden. Versuchen, irgendwie aus der Sache rauszukommen. Und wisst ihr, warum Jesus, das war ja die Frage, die wir uns gestellt haben, warum hat Jesus so geantwortet? Warum hat er ihnen kein Zeichen gegeben? Er beantwortet das eigentlich am Ende unseres Textes, ab Vers 23 bis 25. Da sagt Jesus nochmal den Grund auch, warum er kein Zeichen tat, obwohl sie eins forderten. Und vielleicht die Gelegenheit da gewesen wäre, seinen Namen jetzt so richtig in den Mittelpunkt zu rücken. Also sprich, dass die Menschen sehen, er ist Gottes Sohn, er ist gekommen, um Menschen zu retten, wäre dieses bestimmt eine gute Möglichkeit gewesen. Aber es heißt hier im Vers 23, als aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen. Das ist ja erstmal positiv, es glaubten viele an seinen Namen. Weil sie seine Zeichen sahen, und das ist der Haken. Sie machten ihren Glauben fest an dem, was sie sahen, nicht an Jesus selbst. Und das war das Problem. Ich will einen Jesus haben, der mir verspricht, mir geht's gut. Mir kann nichts passieren. Ich bleib gesund. Ich werde genug Geld haben. Diesen Jesus, den will jeder. Und den haben auch damals die Leute gewollt. Sie wollten einen Befreier, der sie vom römischen Joch befreit. Aber sie wollten keinen Befreier, der ihr Herz neu macht. Und dann heißt es weiter hier in unserem Text, als er aber am Festfest im Jerusalem glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Und warum nicht? Weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis kam, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Und das ist der springende Punkt. Jesus hat sich ihnen nicht anvertraut, weil er wusste, dass im Herzen sie gar nicht wollten, Sie wollten etwas Zeichen, sie wollten Machtbeweise, sie wollten aber nicht ein verändertes Leben. Und deswegen hat sich Jesus ihnen nicht anvertraut. Und deswegen war ihr Glaube auch nur oberflächlich. In Kapitel 6 heißt es dann in Vers 66, und viele folgten ihm von da an nicht mehr. Und dann wendet sich Jesus zu seinen 12 Jüngern und sagt, wollt ihr auch gehen? So weit ist gekommen. Erst war eine große Popularität. Jesus, oh, Jesus nachfolgen, wow, der macht Wunder, boah. Aber dann wurde es schwieriger, die Herausforderungen wurden größer, plötzlich heißt es, und viele wandten sich von ihm weg. Waren sie wirklich gläubig? Haben sie wirklich verstanden, was es heißt, Jesus nachzufolgen? Ich glaube nicht. Und das war das Problem. Und das spricht Jesus ganz offen an. Und die Reaktion, die Antwort, die Jesus ihnen gibt, ist, brecht diesen Tempel ab. Und es spiegelt eigentlich so ein bisschen die Ahnungslosigkeit und die Unwissenheit, aber auch die Blindheit wieder, die Reaktion der Pharisäer hervorruft. Denn sie sagen, dieser Tempel wurde 46 Jahre gebaut und du willst ihn in 3 Tage aufbauen? Nikodemus sagt, Jesus sagt zu ihm, du musst von neuem geboren werden. Und er sagt, wie kann ich in deine Mutters Leib gehen? Ich bin alt. Jesus spricht vom lebendigen Wasser, die Frau spricht vom Brunnen. Du hast keinen Eimer. Ja, das sind wir. Wir verstehen nichts. Es sei denn, Gott öffnet uns die Augen. Und wir sehen. Wir verstehen. Und so reagieren sie ganz menschlich auf dieses Ereignis. Aber ich glaube, dass Jesus auch ganz bewusst dieses Bild benutzt. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Er spricht hier von seinem Leib. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten, Sünder zu retten. Er ist für die Kranken, für die Kaputten gekommen, nicht für die Gesunden. Nicht für die, die meinen, sie haben alles beieinander. Für die ist er nicht gekommen. Er ist für die Kaputten gekommen. Für die, die zerbrochen sind. Und ich denke, dass es auch ein Bild ist hier. Wir wissen ja, dass 70 nach Christus wurde der Tempel völlig zerstört. Unter Titus. Kein Stein blieb auf dem anderen. Der Tempel wurde zerstört. Und was hat den Tempel zerstört? Es war nicht Titus. Es war die Schuld der Sünde des Volkes, die das dahin führte, dass alles zerstört wurde. Wir haben das gleiche Bild im Babylonischen Reich 586. Da wurde der erste Tempel auch zerstört. Und dann wieder aufgebaut. Und was wir heute sehen, übrigens, die Westmauer ist ja keine originale Wand sozusagen, wo die Menschen heute zur Klagemauer gehen, die heißt eigentlich Westmauer in Jerusalem, die ist auf den Fundamenten des alten Tempels, der dort stand, wo Jesus damals ist, da wurde es aufgebaut. Ja, da gibt es so einen Nebenbereich, wenn man mal in Jerusalem war, kann man in so eine kleine, Lukas weiß das, ne? Da ist so ein Fenster, und da kann man runtergucken, da sieht man die Fundamente da drunter, das sind eigentlich die Originale, ja, sozusagen, und darauf wurde diese Westmauer aufgebaut. Das nur so am Rande. Aber der Tempel wurde zerstört. Der physische Tempel damals. Und Jesus am Ende ist genau dafür gekommen, nämlich zu sterben am Kreuz auf Golgatha. Für uns, die wir Sünder sind. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Und jetzt müssen wir uns beeilen, denn ich habe noch 2 Minuten zur Anwendung. Aber wisst ihr was? Im Grunde genommen glaube ich tiefst im Herzen, dass wir alle eigentlich die Anwendungen schon wissen. Dass wir alle irgendwie merken, Mensch, das ist auch in mir, auch in meinem Herzen. Kann ich das immer wieder finden? Und ich möchte eigentlich nur so ein paar Anwendungspunkte herausnehmen. Wir haben schon gesagt, Jesus hasst falsche Religiosität. Er mag lieber, dass du heiß oder kalt bist, dass du klare Kante sagst, auch wenn du falsch liest. Er kann damit besser umgehen, als wenn du sagst, Jein. Ein Jein ist nichts. Damit kann Jesus nichts anfangen. Und es wird dir auch in deinem Leben nicht weiterhelfen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann mach ganz mit Jesus. Oder lass es ganz sein, so wie Wilhelm Busch gesagt hat. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Aber dann frage dich, will ich wirklich mit Jesus leben? Will ich Jesus wirklich mein ganzes Leben unterordnen? Soll er der Herr in meinem Leben sein? Das ist die Herausforderung, das ist die Krux dieser Begebenheit. Die zweite ist, wenn du das entschieden hast und wenn du da klar bist drüber, Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn Jesus zu dir spricht, wenn Jesus durch sein Wort zu dir spricht oder durch andere Menschen, wie reagierst du darauf? Bist du vielleicht so wie die Pharisäer und sagst, wer bist du denn? Was hast du denn schon zu sagen? Kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür. Das sind so Dinge, die in unserem Kopf abspielen. Oder wir rechtfertigen uns. Wie reagiere ich, wenn Jesus auf mich spricht, zu mir spricht? Werden wir dann plötzlich sehr religiös? Weichen wir aus? Oder sind wir bereit, Buße zu tun? In Jakobus heißt es, dass wir einander die Sünden bekennen und füreinander beten sollen. Und das spiegelt etwas wider, dass unser Herz immer bereit sein muss und sollte, Buße zu tun. Egal, wer mir das sagt, egal, wen Gott benutzt oder wenn Gott durch sein Wort zu uns spricht, dass wir bereit sind, uns zu beugen. Und dass wir nicht unser Herz hart machen. Das spricht auch aus diesem Text. Das Dritte ist, Jesus ist mehr interessiert an deinem Herzen als deine äußere Erscheinung oder dein äußeres Handeln etc. etc. pp. Was ich damit sagen will, ist, dass Veränderung im Leben eines Menschen immer von innen nach außen geschieht, nicht von außen nach innen. Du kannst eine Krawatte tragen und trotzdem, ich sehe Leute, die zur Methadonausgabe fahren, zur Drogen-Methadonausgabe mit einem Audi A8, mit einem Anzug und einem Schlips und holen sich ihre Droge ab. Und dann gehen die zur Arbeit. Du würdest sagen, puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Was ich damit sagen will, ist, Jesus ist zuerst interessiert an deinem Herzen. Das braucht Veränderung. Denn aus dem Herzen kommt was? Böse Gedanken. Und dann wird eine ganze Liste von Dingen aufgezählt. Das ist unser Herz, das Veränderung braucht. Nicht, dass wir versuchen, uns äußerlich zu verändern und die Dinge in den Griff zu kriegen und ein guter Christ zu sein, um das mal so zu formulieren, sondern dass es aus dem Herzen herkommt, dass ich von Herzen her bewegt bin von Jesus, von seiner Größe, von seiner Macht, von seiner Liebe, von seiner Gnade. Und aufgrund dessen, dass er mich verändert, ich anders lebe. Darum geht's. Das kommt auch aus unserem Text. Und dann die Frage des Tempels. Wir haben ja heute keinen Tempel mehr. In 1. Korinther 6 und auch 1. Korinther 3 heißt es, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja, dass wir Sorge tragen, auch für den Körper, den Gott uns geben will. Aber es heißt auch, dass ihr seid der Tempel, da spricht er von der Gemeinde. Ihr seid der Tempel, nicht das Gebäude ist mehr das Entscheidende. Wir können uns unter Mangobaum in Afrika treffen und haben super Gemeinschaft und Gottesdienst, den Gott verherrlicht. Das Gebäude ist nicht mehr das Entscheidende. Wir kommen nicht hierher, um Gott zu begegnen in der Hinsicht. Das ist nicht der einzige Ort. Natürlich wollen wir hier auch Gott begegnen in der Gemeinschaft, aber eigentlich hast du jeden Tag die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Da, wo du bist, da in deinem Zuhause. Das ist dein Tempel, wenn du so willst. Ja? Und es wird eines Tages keinen Tempel mehr geben. Und damit möchte ich schließen. Übrigens, ein Vers, den Jesus sagt, Matthäus 12, Vers 6, da sagt Jesus sinngemäß, Jesus, oder ich bin wichtiger als der Tempel, ich bin größer als der Tempel. Also er ersetzt sozusagen mit seiner Gegenwart die Funktion des Tempels. Wir haben jetzt freien Zugang zu Gott durch, nicht den Tempel, durch Jesus. Nicht durch die Kirche, ne, wenn wir jetzt im katholischen Kontext sehen, kann ich Gott begegnen, sondern ich darf direkt durch Gnade im Glauben durch Jesus zu Gott kommen. Und das jederzeit. Der Tempel hat seine Funktion erfüllt. Er wird nochmal kommen, er wird auch noch gebaut, aber am Ende der Zeit wird kein Tempel mehr sein. Warum nicht? Weil Jesus unser Tempel ist. Und das steht und damit schließe ich jetzt, sonst bin ich wieder über der Zeit. Offenbarung 21, Vers 22. Am Ende der Zeit, wenn wir alle einmal hoffentlich bei Jesus sein werden, da heißt es dann in Offenbarung 21, Vers 22, und einen Tempel, heißt es da, sah ich nicht in ihr. Da geht es um das Himmlische, ja, Jerusalem und so weiter, in den Straßen mit Gold und Perlen und so weiter. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, und das ist das Entscheidende, Gott der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Da wird nur noch Jesus sein. Kein Tempel. Der Tempel hat eine Funktion für eine Zeit. Aber am Ende der Zeit wird nur noch Jesus sein. Und das ist Herrlichkeit. Das ist der Himmel. In der Gegenwart Gottes direkt von Angesicht zu Angesicht ihn zu sehen. Und da brauchen wir keinen Tempel, keinen Mittler mehr, wie Priester oder Schriftgelehrten oder was es alles gab, sondern dann werden wir Jesus sehen, wie er ist. Und umgestaltet werden in sein Bild. Das ist ein ernstes Wort, ne? Das ist starker Tobak. Und ich glaube, wir haben alle etwas, worüber wir nachdenken können. Und ich hoffe, dass Gott uns den Mut schenkt auch und die Kraft schenkt, dann auch Schritte zu gehen, Entscheidungen zu treffen, wo wir merken, Mensch, das sind Dinge, die passen nicht dahin. Die meinen nicht Jesus. Dass wir Jesus wieder den Platz geben, der ihm gehört. Nämlich die Mitte, das Zentrum unseres Lebens. Und wenn du noch vor dem Kreuz stehst, dann mache ich dir Mut. Ja, Jesus wartet auf dich. Jesus möchte auch dich retten. Und da kann ich nur Mut machen. Setz dich mit diesem Jesus auseinander. Lies sein Wort und er redet zu dir. Lass uns noch beten. Vater, wir wollen uns beugen unter deinem Wort. Ja, und da steckt so viel drin und wir haben nur angekratzt an der Oberfläche von dem, was eigentlich in diesem Text steht. Und ich möchte dich bitten für mich selbst, aber auch für uns alle, dass wir unser Herz nicht hart machen, dass wir weich bleiben, dass es formbar bleibt, wie der Ton in der Hand des Töpfers geschmeidig sich bewegt, sodass da, wo du Druck ausübst, dass sich der Ton formt. Herr, lass uns immer formbar bleiben. Lass uns immer korrekturbar bleiben, dass wir Korrektur auch annehmen, egal wer uns das sagt und welchen Umständen wir sind. Ja, dass wir immer ein demütiges Herz behalten. Ja, und dass du uns verändern kannst. Und da, wo es notwendig ist, dass wir Buße tun, dass wir umkehren, dass wir dich wieder neu auch in unserem Leben den Platz geben, der dir gehört. Dazu möchtest du Gnade schenken. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.